2. Mose aufzuschlagen. Ja, 2. Mose, das ist das 2. Buch in der Bibel, also relativ weit vorne, auch Exodus genannt, und zwar Kapitel 3. Ja, und worum geht's in dieser Geschichte? Also das Volk Israel ist nach Ägypten gekommen, wenige hundert Jahre zuvor, und Israel hat sich ganz schön vermehrt. Es sind wahrscheinlich Millionen Menschen inzwischen, und deswegen werden sie von den Ägyptern, von dem Pharao unterdrückt. Aber Gott beruft Mose, der sich zu dem Zeitpunkt nicht in Ägypten befindet, sondern in Midian. Er beruft Mose, um sein Volk da rauszuholen. Und wir lesen in Kapitel 3, ab Vers 4, das ist die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, die die meisten von euch kennen. Also 2. Mose 3, Verse 4 bis 6. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Jetzt machen wir einen Sprung und lesen Verse 10 bis 12. Also immer noch Kapitel 3, 2. Mose, Verse 10 bis 12. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, führst. Mose aber sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass die Kinder Israels aus Ägypten führen solle? Er sollte. Da sprach er: Ich will mit dir sein, und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Ja, also das Thema ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Und Gott beruft Mose hier. Aber ja, wie reagiert Mose? Hat er jetzt so die Stimmung: Ja, cool, mache ich. Nee, er hat mehr so die Stimmung in Vers 11. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Und diejenigen, die die Stelle kennen, wissen auch, dass Mose sagt: Ja, ich kann nicht so gut reden. Ja, und Gott sagt: Ja, aber der den Mund geschaffen hatte, der kann das machen für dich. Also der Punkt, der hier deutlich werden soll, ist, dass Mose eigentlich die Stimmung hat, er kann das nicht. Also er betrachtet sich als für nicht geeignet, aber Gott beruft ihn trotzdem. Und dann führt Mose ja letztendlich auch das Volk Israel aus Ägypten durch Gottes Hilfe. Und jetzt schlag bitte Jesaja 6 auf. Und während ihr Jesaja 6 aufschlagt, lese ich nochmal aus 5. Mose. Also ganz am Ende von den Mosebüchern wird über Mose Folgendes gesagt. Das ist 5. Mose 34, Vers 10. Das braucht ihr nicht aufschlagen. Ich lese es kurz vor. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. In all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte, vor den Augen von ganz Israel. Ja, also hier steht, es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. Ja, und Mose ist, wie gesagt, derjenige, der sich für ungeeignet hielt, ne? Und er ist einer der größten Propheten im Alten Testament dann gewesen letztlich. So, und bei Jesaja 6, haben wir einen etwas ähnlichen Fall. Ich lese vor Verse 5 bis 8. Jesaja 6, Verse 5 bis 8. Da sprach ich, also Jesaja sagt es: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Also auch hier ist wieder die Situation. Und noch Vers 8, Entschuldigung. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Also auch hier wieder die Situation, dass Jesaja auch die Stimmung hatte: Ja, wieso ich? Ich kann doch gar nicht reden. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, sagt er. So, und was sagt der Seraphim dann zu ihm? Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Also Jesaja hat sich ja auch irgendwie gedemütigt. Und Jesus sagt ja auch, wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Oder auch Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinwäscht von jeder Ungerechtigkeit. Ja, also was haben Mose und Jesaja hier gemeinsam? Sie sind von Gott erwählt worden, aber sie selber haben von sich jetzt nicht so gedacht: Ja, ich bin jetzt hier der Mufti, der jetzt alles gut kann, sondern Gott hat sie erwählt und hat sie dann auch gebraucht. Also Mose, wie gesagt, einer der größten Propheten im Alten Testament, und Jesaja, der ja zu dem Volk Israel, zu dem Volk Juda predigen sollte, hat einer der größten Bücher in der gesamten Bibel geschrieben, aufgeschrieben. Und ich möchte noch eine Stelle vorlesen aus Matthäus 11. Matthäus 11, Verse 25 und 26, da sagt Jesus: Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Ja, und dann gibt es noch eine andere Stelle, ich erwähne es einfach nur, 1. Korinther 1, 27 und 28, wo steht, ja, dass Gott halt das, was halt nichts ist, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was ist. Oder das Schwache hat Gott erwählt, das Törichte hat Gott erwählt, um die Starken zu Schanden zu machen. Ja, und das ist etwas, was man immer und immer wieder in der Bibel erkennt. Also ein Muster, das man erkennen kann, dass Gott Menschen auserwählt, bei denen man denkt irgendwie: Nee, die doch nicht. Aber gerade die erwählt Gott manchmal. Ja, und jetzt hören wir ein Zeugnis von Kinga. Und danach macht Dennis weiter mit Jeremia 1.
Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Eine kleine Korrektur. Ich gebe heute kein Zeugnis. Stattdessen möchte ich ein Gedicht mit euch teilen, wodurch ich durch Jesaja eine kleine Inspiration bekommen habe. Also wenn man das so nennen kann. Erst wenn meine Augen dich schauen, erst wenn sie deine Herrlichkeit sehen, o Herr, erst dann erkenne ich mit erschreckendem Grauen, wie böse ich bin und leer. Und wenn ich dir alle Schuld bekennen, gefangen in meiner Sünde Not, so willst du meine Schuld verbrennen durch deines Sohnes Opfertod. Und wie ich jetzt stehe mit weißem Kleid, kann ich deine Frage hören, wen du kannst senden zum Leid. Voller Dank komme ich nun hervor, nutze mich als nie zuvor.
Guten Morgen Gemeinde, guten Morgen Gäste. Die meisten von euch kennen mich nicht, denn ich bin auch hier neu. Und deswegen würde ich mich gerne vorstellen und mein Zeugnis mit euch teilen, wie ich in den Glauben an den Herrn Jesus Christus gefunden habe. Ich bin Dennis, ich bin jetzt 16 Jahre alt und bin seit einem Jahr wiedergeborener Christ. Und ich hatte eigentlich das gute Leben, dachte ich, und hatte eigentlich alles, habe auch alles von meinen Eltern bekommen und hatte auch Freunde, aber keine gute. Und aber ich habe früh bemerkt, dass es nicht alles war. Als ich jünger war, so um die 10, 11, 12, habe ich mich schon früh damit beschäftigt, was der Sinn des Lebens ist. Und ich habe auch früher oft mit meinem Bruder darüber geredet, habe auch da auch nicht die Antwort gefunden. Und ja, dann hat sich auch die Frage immer weiter entfernt, sage ich mal. War auch gut in der Schule, aber das war auch irgendwie nicht alles. Und eines Tages saß ich an meinem Bett, an dem Sofa, habe sinnlos gescrollt auf mein Handy, TikTok oder sowas und habe dann plötzlich ein Video über Jesus gesehen. Und das hat mich so berührt. Ich kann euch das gar nicht erklären. Ihr müsst es selber fühlen. Das ist unbeschreiblich gewesen, dieses Gefühl, diese Liebe, das war einfach so fesselnd. Und dann habe ich dieses Video geliked. Und bei TikTok ist es so, wenn man etwas liked, dann bekommt man immer mehr von diesen Videos und habe immer Videos mehr von Jesus gefunden. Und das hat mich so interessiert, so gefesselt. Mein Leben davor war jetzt nicht spannend. Ne? Ich habe auch nichts Schlechtes so erfahren, sage ich mal. Aber ich war halt immer in Sünde. Und als ich diese Erkenntnis hatte, das war etwas. Und das hat sich gelohnt zu leben für Jesus Christus. Und das war jetzt 2 Jahre her, dieses Erlebnis. Und seit einem Jahr bin ich jetzt wiedergeborener Christ und lebe mein Leben mit Jesus. Nicht nur sonntags, nicht nur donnerstags, sondern ich versuche das jede Zeit zu machen, jede Minute mit Jesus. Und ja, das war mein kurzes Zeugnis. Und jetzt sehen wir uns die Berufung von dem Propheten Jeremia an. Dazu bitte ich euch, Jeremia 1 aufzuschlagen. Jeremia 1, Vers 4. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich senden. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinem Mund. Wie man hier hört, hat Gott einen jungen Mann zum Propheten über die Völker bestimmt. Und interessant finde ich hier, dass Gott ihn auserwählt hat, schon bevor er geboren wurde. Und es gibt noch einen Vers im Neuen Testament, glaube ich, das heißt, er hat uns erwählt schon vor der Gründung der Welt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Vor der Gründung der Welt hat er uns erwählt. Wer sind wir bitte? Wir sind niemanden. Ich denke nicht, dass einer von euch reich ist oder berühmt. Und die Erde wurde vor mehreren tausend Jahren, keine Ahnung wie lange, erschaffen und er hat uns davor erwählt. Für die Welt sind wir die Törichten. Wir haben kein Ansehen. Töricht für die. Und die, die nicht angesehen sind, hat er erwählt. Es spielt auch hier keine Rolle, ob jung oder ein bisschen älter, ob reich oder arm oder großes Ansehen. Er hat einen jungen Mann zum Propheten über die Völker gesetzt. Und was hindert uns daran, noch ihm nachzufolgen, von schon so welchen Worten? Und ich möchte einfach, dass ihr nachdenkt, wie wunderbar das ist. Vor der Grundlegung der Welt hat er uns erwählt. Und es ist egal, wer wir sind, wir können vor ihn treten. Und deswegen bin ich auch bereit und würde die Ältesten bitten, ob ich angenommen werde in die Gemeinde. und würde gerne beitreten.
Wie bitte? Sei willkommen. Deinen Wunsch wollen wir gerne erfüllen, Dennis. Herzlich willkommen.
Freut mich. Ich möchte dazu ganz kurz aus der Apostelgeschichte 2 noch etwas lesen. Dort ist es ja auch so, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Es war die Gründung der ersten Gemeinde. Und was geschah dann? Apostelgeschichte 2, Abvers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Ist ja bei dir auch geschehen, in diesem Jahr, ne? Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich dir, dass wir das praktizieren, wie es die ersten Jünger hier gemacht haben. Steht bitte auf.
Vater im Himmel, ich freue mich sehr, dass deine Güte so wunderbar ist. Ja, sie erreicht Menschen, die dich nicht gesucht haben. Und doch haben sie dich gefunden. Und dafür preise ich dich. Danke, dass du Dennis angesprochen hast. Du hast ihm gezeigt, wer er ist. Ja, und er wollte und möchte dir folgen. Und so möchten wir dich jetzt bitten, dass du ihn segnest und mit ihm bist. In deinem Namen bitten wir dich darum. Ja, begleite du ihn auf einem Weg, der er gehen soll. Ja, er wollte dir folgen. Und so integriere ihn auch in unsere Gemeinde. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen. Auch ich will dir von ganzem Herzen danken, Herr Jesus, dass du Menschen suchst, erwählst und berufst in die Nachfolge. Danke, dass du das auch schon bei Dennis in seinen jungen Jahren getan hast, dass du ihm begegnet bist durch dein Wort und dass er durch dein Wort zum Glauben an dich gekommen ist, an den Retter und Heiland der Welt. Nun segne du ihn, segne diesen weiteren Gottesdienst. Wir preisen und loben dich dafür. Amen.
Amen.
Ja, in dem Zusammenhang auch herzlich willkommen an die Eltern. Schari und danach singen wir ein Lied.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin die Schari. Ich bin seit 3 Jahren jetzt in der Arche und ja, ich gehöre auch zu dem Hauskreis. Wie wir eben von den Brüdern gehört haben, hat bereits der Herr im Alten Testament die 3 Propheten Mose, Jesaja und Jeremia zum Dienst berufen. Und alle 3 Propheten haben es gemeinsam, dass sie nach einer Ausrede gesucht haben. Und dabei hat mich besonders die Ausrede des Propheten Jeremia besonders an meine eigene Ausrede erinnert. Als kleines Kind nämlich nahm ich bereits meine Mama mit in die Gemeinde. Ich hatte sozusagen das Vorrecht, in der Gemeinde aufzuwachsen, von Jesus und von dem Evangelium zu hören. Aber genauso wie der Prophet Jeremia auch, dachte ich mir, ich sei zu jung. Ich sei zu jung, um Jesus nachzufolgen. Ja, und ich suchte wohl nach einer Lösung. Und die perfekte Lösung lautete für mich, okay, ich entscheide mich für Jesus, ich gebe ihm mein Herz, aber nicht das gesamte Herz. Ja, ich habe die Welt noch zu sehr geliebt, meine ganze Jugend stand noch bevor und ich dachte mir, ich werde in der Welt was verpassen, wenn ich mich jetzt verbindlich für Jesus entscheide. Es war eine fatale Entscheidung. Je älter ich wurde, desto weniger Raum nahm Jesus in meinem Herzen ein. Ich beschäftigte mich nämlich zu sehr mit der Welt und ernährte mich von weltlichen Dingen. Aber Jesus hat mich so sehr geliebt, dass er mich circa mit 25 Jahren zerbrechen lassen hat und gezüchtigt hat. Aber er hat mich nicht einfach zerbrochen und gezüchtigt dort liegen lassen. Nein, er hat diesen Tiefpunkt genutzt als einen Treffpunkt. Als einen Treffpunkt zwischen mir und Jesus. Und dieser Treffpunkt hat komplett alles in meinem Leben verändert. Ich durfte seine Liebe, seine Gnade und seine Wahrheit erfahren. Je mehr ich mich mit Jesus beschäftigte, desto mehr fing ich an, automatisch die Welt zu hassen, das Böse zu hassen und wollte mich von gewissen Sachen trennen. Es war kein Schari, du musst dich trennen, es war ein ich will mich trennen, weil ich Jesus liebe und nicht anders kann. Mein Herz wurde gierig nach dem Wort Gottes. Ich sehnte mich danach, gerecht zu leben, in seinen Augen gerecht zu leben. Und ich suchte nach Jahren wieder Gemeinschaft mit Geschwistern. Ich fing an, diese Gemeinschaft zu lieben und zu schätzen. Kurz gefasst, Jesus hat mich komplett verändert. Und was ich rückblickend der jüngeren Generation mitgeben möchte, ist: Entscheidet euch für Jesus. Ihr seid nie zu jung dafür. Macht eine ernste Sache mit Jesus. Gebt ihm 100% eures Herzens. Als er dort am Kreuz hing, nahm er euch persönlich ziemlich ernst. Sein Joch ist wirklich sanft und seine Last wirklich leicht. Ihr werdet in der Welt nichts verpassen. Er wird euch vor etlichen Fehlern bewahren. Und der älteren Generation, die ältere Generation mag ich nur motivieren. Es ist nie zu spät, um Jesus zu folgen, um Ja zu ihm zu sagen. Er hat allen Grund, um dich persönlich anzuklagen, weil du der Grund gewesen bist, wieso Jesus am Kreuz hängen musste. Aber stattdessen steht er da mit offenen Armen und wartet auf dich.
So, jetzt darf ich mal den gesamten Kreis nach vorne bitten. Zusammen mit euch wollen wir ein weiteres Lied singen. Danke auch für das letzte Zeugnis, für all das, was wir schon gehört haben. Und als Ergänzung darf ich noch sagen, der Mose, als er berufen worden ist, er war bereits 80. Das, was wir gerade gehört hatten, man ist nie zu jung, man ist nie zu alt, um dem Herrn dienen zu dürfen. In unserem Kreis, wenn ich das so überlege, haben wir auch eine große Altersspanne von 16 neuerdings bis nahezu 70. Falls mal jemand Interesse hat, kann er gerne donnerstags um 18 Uhr hier dazustoßen. Unser Thema lautet ja heute, ihr werdet meine Zeugen sein. Wo steht das ganz konkret geschrieben? Jawohl, Apostelgeschichte 1, Vers 8, den Vers will ich jetzt mal lesen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir werden erst die Kraft empfangen, ein Zeuge Jesu zu sein, wenn wir wiedergeboren sind und damit den Heiligen Geist empfangen. Aber dann sind wir berufen, angefangen von unserer direkten Umgebung bis, soweit wir es persönlich berufen worden sind, bis ans Ende der Erde die frohe Botschaft zu verkündigen. Und ich denke, es ist hier bewusst gesagt, dass sie als Zeugen in Jerusalem anfangen sollen. Das war da, wo die ersten Apostel, die ersten Jünger Jesu zu Hause waren. Ich glaube, das gilt uns auch. Nicht jeder ist berufen, jetzt nach Australien zu gehen, womöglich die Australier nach Deutschland, und dann erstmal die Sprache lernen und andere zu evangelisieren. Es fängt einfach oft zu Hause an, in der Familie. Ich freue mich, dass mehrere von uns die Zeit haben, rauszugehen auf die Straße, dass sie dort das Evangelium verkündigen, Menschen, die vorbeikommen. Da gibt es einen Büchertisch. Ellen macht diesen Büchertisch. Freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du so weit gesund wieder bist und hast mit dem Sprechen noch ein bisschen Schwierigkeiten. Er gehört ja auch zu unserem Kreis. Aber anfangen, und das ist oft der schwerere Part, soll es bei uns in einer unmittelbaren Umgebung, da, wo die Leute uns kennen. Und darauf will ich hinaus. Natürlich, der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft, des Wortes Gottes. Ohne dem geht es nicht. Aber wir müssen das Evangelium selber auch ausleben, wenn wir glaubwürdig sein wollen. Ich erinnere mich an eine Situation kurz nach meiner Bekehrung, sehr kurz nach meiner Bekehrung. Ein anderer in meinem Alter, wir waren noch jung, hatte sich bekehrt. Wir haben gedacht, wir werden jetzt in einem Kaffee hineingehen und dort die Leute von Jesus berichten, haben eine kleine Senfkornbibel mitgenommen und den haben wir irgendwas aufgeschlagen und noch ziemlich unbedarft. Und mein Freund fing an zu lesen, in der einen Hand seine Bibel, in der anderen Hand die Zigarette. Ratet mal, wie viele sich bekehrt haben. Man muss ein bisschen dazulernen, dass das Leben auch dazu gehört. Petrus empfiehlt das ja gerade mal den Ehefrauen, die verheiratet sind mit Männern, die noch nicht gläubig sind. dass man den nicht jeden Tag jetzt eine Gardinenpredigt vom Wort Gottes her halten sollte. Natürlich soll man seinen Glauben bezeugen, ganz klar, aber es durch das Leben verdeutlichen. Die Welt ist hungrig nach wirklichem Frieden, nach wirklicher Glückseligkeit. Die Welt bietet etwas ganz anderes. Und da, wenn wir dann Licht sein können, auch durch unseren Wandel, dann können wir auch die Botschaft weitersagen. Ein anderer älterer Bruder sagte mir einige Monate, nachdem ich zum Glauben gekommen war, zu mir: Rede nicht über deinen Glauben, wenn du nicht gefragt wirst. Aber lebe so, dass du gefragt wirst. Den Satz habe ich mir bis heute behalten. Ihr werdet meine Zeugen sein. Bist du in letzter Zeit irgendjemand Zeugnis gewesen? Dann berichte uns das doch mal.
Ja, ich grüße euch, liebe Gemeinde und liebe Gäste. Mein Name ist Gabi. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und erst im August 2019 hat mich der Vater zu seinem Sohn Jesus Christus gezogen in seiner wunderbaren Gnade und Liebe. Und auch mich von meiner riesigen Lebensschuld und Sündenlast erlöst. Darauf wurde ich getauft im kommenden Jahr, im Februar. Nun, da ich auch berufen bin, ein Zeuge Jesus Christus zu sein, eine Botschafterin an Christus statt, bin ich bemüht, jede Gelegenheit wahrzunehmen, die sich in der Gemeinschaft mit Geschwistern bietet, zu evangelisieren. Und das ist meistens samstags in der Stadt. Da treffen sich viele Glaubensgeschwister, auch mit Büchertischen, auch aus Bielefeld kommen die Geschwister, um gemeinsam Traktate zu verteilen und bei Gelegenheit, wenn der Herr schenkt, auch die Menschen direkt anzusprechen und mit ihnen über Jesus und sein Erlösungswerk zu reden. Und es war vor 3 Wochen, ein Samstag, und ich ging davon aus, es ist wieder Evangelisationsmöglichkeit in der Stadt. Ich habe vorher auch gebetet um eine reiche Ernte und um Schutz vor Verzagtheit und Mutlosigkeit, denn viele Menschen dort, die noch verloren sind, die sind nicht gerade sanft dann mit uns. Und auf dem Weg dahin sah ich eine Frau in der Passerelle auf dem Fußboden sitzen. Sie weinte und sie schien auch sehr angeschlagen zu sein. Und sie tat mir leid und mein erster Impuls war so: Eigentlich möchte ich jetzt gerne sie irgendwie trösten. Und das war wie so ein innerer Kampf. Ein anderer Gedanke war: Nein, du musst da jetzt zu deinen Geschwistern in die Stadt und sie wird gar nicht ansprechbar sein. Sie war auch, ich darf das sagen, angetrunken. Aber der Impuls, der andere, sie zu trösten und für sie jetzt Zeit zu nehmen, war immer stärker geworden und ich blieb stehen, näherte mich ihr und setzte mich zu ihr. Und ich merkte, ihr Herz freute sich über meine Aufmerksamkeit für sie und sie schüttete mir gleich ihr Herz aus und ich sah, oh, eine arme, verlorene Seele. Was kann ich jetzt sagen, Herr? Bitte, bitte schenk mir jetzt das Richtige, die richtigen Worte, das richtige Verhalten. Und ich sah, sie hatte schon eine Flasche Wasser da stehen. Sie sagte, ja, das hat sie, die hat sie geschenkt bekommen. Und dann sagte sie noch, aber sieh mal, ich muss meine dicke Jacke hier anhaben, weil Mann hat mir mein T-Shirt zerrissen. Sie hatte also vorher eine unliebsame Begegnung mit einigen anderen. Oh, sage ich, das tut mir so leid. Und da fiel mir ein, dass ich ein T-Shirt bei mir hatte, was ich eigentlich wegschmeißen wollte. Ich hatte es aussortiert den Tag und hatte aber vergessen, in Anführungsstrichen, es wegzuwerfen. Ich hatte es immer noch bei mir. Oh, denke ich, was für eine Führung vom Herrn. Ich sage, du, ich habe ein T-Shirt, denn an dem T-Shirt ist nichts dran, das kann man noch gut nehmen, es ist nicht kaputt oder schmutzig. Es gefiel mir einfach nicht mehr und ist mir auch zu groß. Und sie freute sich so, ach, sagt sie, das ist wunderbar. Und dann sage ich, wenn du Hunger hast, oh ja, sage ich, hier gibt's Pommes, ich kaufe dir Pommes. Oh, das kann ich doch nicht annehmen. Also sie war auch sehr bescheiden. Ich habe ihr dann Pommes gekauft und sie hat sich sehr gefreut, auch über das T-Shirt. Und dann, wo sie so überrascht war, dass ich so lieb zu ihr bin, da konnte ich ihr sagen, es ist Jesus, der in mir lebt. Und er ist auch für dich gestorben und ich gebe dir das hier mit. Das war das kleine Johannesevangelium und noch ein Mini-Traktat, da sind, nennt sich reines Gold oder pures Gold, da sind auch nur wunderbare Bibelverse drin. Ich sage, wenn du soweit bist, dann liest dir das in Ruhe durch. Es wird dir die Augen öffnen und das Herz für Jesus Christus. Und er kann auch in dir eine große Veränderung schaffen in deinem Leben, denn ich war ähnlich schwer dran wie sie vor meiner Bekehrung, bevor der Herr mir Gnade schenkte. Ich danke euch.
Zeuge Jesu beginnt nicht erst nach 3 Jahren Bibelschule und wenn ich dann auf der Kanzel stehe oder auf einer Kiste in der Stadt und laut predige. Manchmal beginnt es damit, dass man sich einfach einem Menschen zuwendet. Die Menschen sind oft verloren, in der heutigen Zeit vielleicht mehr denn je. Es gibt zu viele Menschen, es gibt zu viele Medien, mit denen man verbunden sein kann und doch sind oft viele Menschen einsam und wissen letztendlich nicht, was der eigentliche Sinn des Lebens ist. Und manchmal beginnt es vielleicht damit, dass man einfach zur Nachbarin geht und sie zu einer Tasse Kaffee einlädt. Und dann ergeben sich Gespräche. Schönen Dank, Gabi. Gott möchte einen jeden von uns gebrauchen. Und als der Herr Jesus in diese Welt hineinkam, da hat er ja 12 ernannt, die mit ihm gehen sollten. Er hat immer wieder zu den Menschen gesprochen, aber er hat auch mal wieder sehr viel Zeit genutzt, um diese 12 Leute, einer hat ihn dann ja verraten, um diese zukünftigen Apostel auszubilden. Sie sollten daran teilnehmen, wie der Herr Jesus einfach die frohe Botschaft weitergegeben hat, wie er Situationen genutzt hat, wie er Gleichnisse genannt hat, Gleichnisse, die man damals wie heute versteht und damit deutlich gemacht hat, was es heißt, ewiges Leben in Jesus Christus zu bekommen. Einer dieser Apostel war ja Petrus. Das war derjenige, der eigentlich immer wieder lautstark voranging, der sich oft zum Sprachrohr machte, aber der auch den Herrn Jesus Christus 3-mal verleugnet hat, als der Jesus gefangen genommen worden ist. Der Jesus hat es ihm sogar noch vorausgesagt, direkt vorher. Er sagte, ich doch nicht, vielleicht die anderen, aber ich doch nicht. Aber so sind wir Menschen manchmal. Auch wenn wir als Zeugen Jesu in diese Welt gesandt werden, wir werden auch immer wieder fallen. Fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aber aufstehen ist göttlich. Aufstehen, um Vergebung bitten und wieder mit dem Herrn weitergehen. Das durfte auch Petrus erfahren, als er Jesus nach seiner Kreuzigung und Auferstehung in Johannes 21 mit seinen Jüngern zusammen war. Sie haben zusammen gefrühstückt. Da hat er ganz speziell den Simon Petrus angesprochen und diese Begebenheit wollen wir uns jetzt noch einmal anschauen. Johannes 21 im Evangelium, die Verse 15 bis 19. Da heißt es ab Vers 15, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Wenn man ganz wenig dazu sagt, sollte man sich die Frage stellen: Liebe ich Jesus Christus? Liebe ich ihn nicht, weil es mir so gut geht, weil dieses und jenes, sondern weil er mich zuerst geliebt hat? Ist mir das bewusst, dass er in diese Welt gekommen ist und an meiner Stelle am Kreuz von Golgatha meine Schuld und Sünde bezahlt hat, die ich nie hätte bezahlen können? Durch sein kostbares Blut sind wir gerettet. Es war der einzige Weg, den Gott nehmen konnte, um uns wieder zu erretten, damit wir wieder in eine Gemeinschaft, in eine Verbindung mit unserem Schöpfer kommen. Es ist allein Jesus Christus, der sagen konnte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt sonst zum Vater, denn durch mich. Auch das müssen wir in der heutigen Zeit bewusst festhalten. Es wird uns vieles andere vorgegaukelt. Nein, allein Jesus Christus ist der Weg ins Vaterhaus. Und wenn wir das Geschenk Gottes persönlich annehmen, das ist natürlich eine Voraussetzung, wenn wir das erleben wollen, dann werden wir Kinder Gottes, und dann hat er uns nicht nur zum ewigen Leben berufen, sondern auch, dass wir seine Zeugen hier auf Erden sein sollen. Zur Zeit Jesu, habe ich gerade vor kurzem gelesen, sollen wohl etwa 250 Millionen Menschen auf der Welt gelebt haben. Und mit einer Gruppe von praktisch 12 Leuten fing er an. Menschen, Fischer, meist einfache Leute, Menschen wie du und ich, mit denen hat Jesus begonnen, das Reich Gottes zu bauen hier auf Erden. Und das Gewaltige ist, auch im 21. Jahrhundert möchte er uns gebrauchen, Menschen wie dich und mich, dass wir das Evangelium durch Wort und Wandel weitergeben. Die einzige rettende Botschaft. Jesus sagt: Ihr werdet meine Zeugen sein. Warum sind wir seine Zeugen? Natürlich könnte man jetzt einfach sagen: Ja gut, er hat es uns ja geboten. Wir wissen von dem Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums oder, wie ich es jetzt mal aufgeschlagen habe, Markus 16, wo er in Vers 15 sagt: Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ausrufezeichen. Aber ich glaube, das alleine ist nicht der Grund, warum wir Zeugen Jesu Christi sein wollen, warum wir unser altes Leben aufgeben wollen und uns ihm zur Verfügung stellen, sondern es ist das Bewusstsein, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dass er uns so unendlich geliebt hat, dass er sich so sehr erniedrigt hat, um uns zu erlösen. Und das tat er aus Liebe zu uns. Und das ist einfach ein kleines, kleines Dankeschön, was wir sagen dürfen für das Geschenk, was er uns gibt, das ewige Leben, die Herrlichkeit bei ihm, dass wir diese frohe Botschaft weitersagen, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Wir haben es erlebt von den alttestamentlichen Propheten, wir haben es erlebt im Neuen Testament, ein Johannes der Täufer, damit fing es an, und andere, ein Petrus, ein Paulus. Dieser Paulus, das war mal einer, der war gelehrt. Auch solche gibt es im Reich Gottes. Sie bilden aber eher die Ausnahme. Aber er konnte nicht aufgrund seiner Gelehrsamkeit ein Zeuge Jesu sein, sondern weil er wirklich auch diese Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dem Herrn hatte, der ihn vom Sockel gerissen hat, vom Pferd gerissen hat, der ihn erstmal nach unten gebracht hat. Und das ist auch bei uns eigentlich immer, denke ich, notwendig. Wenn Gott uns brauchen will, muss er uns erst einmal klein machen, unseren ganzen Stolz, unser egoistisches Denken wegnehmen, damit wir wissen und begreifen, wir sind von ihm abhängig. Wir können nur seine Zeugen sein in seinem Namen. Das heißt, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen, der Jesus hat es übrigens vorgelebt, immer wieder hatte er die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater gesucht, immer wieder hat er sich Wegweisung geben lassen. Und so sollten auch wir eigentlich jeden Tag aufstehen und sagen: Herr Jesus, hier bin ich, gebrauche mich. Danke, dass du in dem Schwachen mächtig bist und dass du durch mich etwas Gewaltiges bewirken willst. Das ist Glaube. Diesen Glauben dürfen wir in uns wachsen lassen. Es ist, wenn ich mal Epheser 5, 8 zitiere: Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist die Konsequenz daraus. Wenn ich begreife, ich hätte eigentlich für ewig den Tod, die Hölle verdient, aber ich bin errettet worden durch seine Tat auf Golgatha. Ich durfte das als Kind Gottes annehmen. Ich kenne so viele in unserer Nachbarschaft, für denen sind das böhmische Dörfer. Ich kann nichts dazu. Gott hat zu mir gesprochen und ich durfte darauf reagieren. Ich glaube, es ist beidseitig wichtig, dass wir das Ansprechen Gottes wahrnehmen und dass wir dann darauf reagieren und bewusst Ja sagen. Dann will er uns gebrauchen, ein Zeuge für seine Herrlichkeit zu sein. Wenn einem das bewusst wird, was seine Liebe ausmacht, dann kann man eigentlich nur Danke sagen. Und das wollen wir jetzt in dem nächsten Lied auch tun. Lied, es heißt, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Danach darf ich André bitten, nach vorne zu kommen.
Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, Gäste. Guten Morgen, die, die noch den Herrn suchen oder irgendwas im Herzen sich bewegt. Bei mir hat das mit 21 eingeschlagen und ich weiß, wie das ist, wenn man den Herrn gefunden hat, wie unser junger Bruder Dennis. Es ist einfach herrlich, es ist unbeschreiblich. Man hat das gesehen, er konnte es mit Worten nicht beschreiben. Und das ist ja, wir können es nicht beschreiben, aber im Geiste können wir es erleben. Und das wünsche ich euch allen, die, die schon beim Herrn sind, die mit Herrn leben. Manchmal ist es einfach so eintönig und man hat nicht mehr dieses Feuer, wo der Herr wirklich einen bewegen kann. Wir haben gehört, dass wir das Thema, ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir haben gerade gesehen, viele, die hier ein Zeugnis gegeben haben oder von Männern gesprochen haben, die aus der Bibel, die ein Zeugnis waren, die eine Berufung hatten. Und oft sehen wir es selber nicht, dass wir eine Berufung haben. Aber Gott beruft uns und im Geiste bewegt er uns. Und wenn wir die Bibel, das Wort Gottes lesen, vermächtet er uns durch den Heiligen Geist und wir können sprechen. Ja, ich denke, jeder von uns hat manchmal Schwierigkeiten, das in Worte zu fassen, was Gott ihm aufs Herz legt. Aber Gott hat gesagt, und wir dürfen darauf vertrauen, auf sein Wort, dass er wird durch uns sprechen. Und das beruhigt uns Menschen. Und die, die vielleicht nicht die Gabe haben oder nicht sehen, Gott gibt die Gabe und er macht das Unmögliche möglich. Deswegen wollte ich mit euch darüber nachgesinnen, was sind wir heute, die wir Gott gefunden haben, die wir mit Gott leben? Wir sind eine neue Schöpfung, sagt Gott. Die Bibel spricht davon, das Alte ist vergangen und das Neue ist entstanden. Das Alte ist vergessen. Und das möchte Gott, dass wir neu anfangen in Christus und neu beginnen. Und er möchte uns führen und leiten und lasst uns das auch tun. Lasst uns mal die Bibel aufschlagen, was uns die Bibel sagt. In 2. Korinther ist es, 5, 2. Korinther 5, 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Da gesagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt vom Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott, der in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Und 20 bis 21 sagt er, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, er selbst. So bitten wir nun selbstvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, der Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu Gerechtigkeit Gottes werden. Ja, wo ich die Worte leste, musste ich wieder in mein Gefühl hineinschauen, wie das so eines Tages war, wo ich öfter mal das gehört habe und dachte, sowas, was ich gemacht habe, sowas, was ich getan habe, das ist vergeben. Und meine Schwester sagte, lebst du mit Gott, dann bekehre dich. Ich dachte, was ist deine Bekehrung? Und sie sagte, bete zu Gott, frage einen Pastor und bete zusammen. Und heute weiß ich, dass Gott, Jesus selbst sagt, ich bin die Tür. Und das Gebet ist wie ein Henkel, den wir, oder wie ein Stoß, den wir anstoßen, wo wir anklopfen. Und Jesus sagt, wer klopft, dann wird aufgetan. Also wenn man die Bibel mehr und mehr kennenlernt, weiß, was das heißt, das Gebet. Und dann habe ich gebetet und ich merkte im Geiste, dass ich irgendwie in irgendwas hineingegangen bin, aber ich konnte es nicht beschreiben, genau wie bei Dennis. Ich konnte es nicht in Worte fassen, aber die Welt hat sich verändert. Das, der Geruch, die Sicht, das Denken, das Handeln und immer mehr und mehr. Und meine Freunde, die zu Hause waren, die sagten, du bist komisch geworden. Du sprichst manchmal von Gott und sowas und irgendwie können wir mit dir nichts anfangen, so ungefähr. Und dann merkte ich, ich würde nie sagen zu meinen Freunden, ich muss gehen, ihr seid schlecht für mich oder sowas. Aber Gott hat so getan, dass die Freunde haben sich von mir entfernt. Und ich habe neue Freunde gefunden, neue Familie, neue, also Gott schenkte mir alles. Und heute lebe ich hier als Hausmeister-Ehepaar sind wir. Er hat uns 3 Kinder geschenkt, ich bin verheiratet. Er hat mir viele, viele Freunde und Geschwister geschenkt, mit denen ich das teilen kann. Und das ist das Schönste, was wir erleben können, was Gott uns geben möchte. Aber das bleibt nicht ruhen. Gott sagt, der Paulus spricht von Glauben, wir müssen glauben. Und der Jakobus, der spricht von Tun, wir sollten tun. Und der Glaube und Tun, das hat eine Einheit. Viele sagen, das widerspricht sich. Nein, das ist eine Einheit. Aus Glauben an Christus und Christus in uns verwirklicht das Tun. Und lasst uns Täter des Wortes sein, sagt das Wort. Und wir haben jetzt viele gehört und ich möchte einen Bruder bitten, der diesen Glauben auch in Tat umwandelt. Woche für Woche, Monat für Monat, den ich sehr schätze, der bei uns im Hauskreis ist, das ist der Bernd. Den darf ich mal nach vorne bitten. Seid gespannt. Gottes Segen.
Ja, ich begrüße erstmal alle und ich will ein Zeugnis geben, wie ich zu meiner Berufung gekommen bin. Ich war 3 Jahre im Glauben schon und ich dachte, ich muss doch mal Gott fragen, was er mit mir vorhat. Und da zeigte er mir, ich soll auf die Straße gehen und den Leuten das Evangelium weitergeben. Und da war ich wie Jeremia und sagte, Gott, das kann ich nicht, das traue ich mich nicht. Und Gott hat mir dann aber die Kraft gegeben, hat mir gesagt, vertraue auf mich. Und dann hat mir das nochmal ein Bruder bestätigt und dann bin ich war damals in einem Hausgemeinde, die rausging auf die Straße, dann bin ich mit denen rausgegangen, habe aber auch so ein bisschen gezittert, oh, mache ich das richtig? Aber Gott hat mich so gut geführt, ich fand das, und seitdem mache ich dann jetzt Straßenevangelium. Ich gehe mehrfach die Woche raus und ich weiß, ich kann Gott vertrauen, dass er mir die richtigen Worte gibt zu den Leuten, mit denen ich spreche. Konnte ich früher auch nicht, ich habe nur so ein Traktat weitergegeben und wenn die mit mir sprechen wollten, bin ich so ein bisschen weg und, nee, bloß nicht. Aber heute hat mir Gott dafür auch die Kraft gegeben und da bin ich auch dankbar. Dankbar, dass er mich so leitet. Und so will er auch jeden leiten. Man braucht da keine Angst haben. Wenn Gott einen zu einer Aufgabe beruft, dann hilft er auch. Ja, und das habe ich gemerkt und festgestellt.
Schönen Dank, liebe Brüder. Ja, wir kommen damit auch nahezu zum Schluss. Aus zeitlichen Gründen kann leider nicht jeder aus unserem Kreis jetzt hier etwas weitergeben. Aber eins sollte uns bewusst sein, du und ich, wenn wir Jesus im Herzen haben, dann sind wir da, wo Gott uns hinstellt, berufen, sein Zeuge zu sein. Und wir können auch in Hebräer 11 hineinschauen, da sehen wir die alttestamentlichen Zeugen. Bei denen war es nicht so, dass sie immer auf Wolke 7 schwebten, da gab es auch viel Täler, viele dunkle Stunden. Das ist, gehört auch zum Christenleben dazu. Es geht hoch, aber es geht auch immer wieder runter. Es ist nicht so, dass wenn du Jesus aufnimmst, alles wie von alleine geht. Aber er will uns gebrauchen. Es heißt in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. In der Ewigkeit werden wir bei ihm sein und entsprechend unseren Aufgaben, die wir für ihn getan haben, die müssen wir uns jetzt nicht irgendwie ausdenken. Wir müssen einfach ins Gebet gehen, in das Wort Gottes hineinschauen. Er wird uns Gaben geben. Wir haben es gerade auch noch mal gehört. Und das einfach praktizieren. Aus Liebe zu ihm, im Gehorsam zu ihm. Ja, ich möchte jetzt noch, Hebräer 11, wie gesagt, viele Glaubenszeugen des Alten Testaments und die abschließenden Worte, und dazu stehen wir auf, die stehen in Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ich möchte zwei, drei Geschwister bitten, dass sie noch jetzt mit uns beten. Von Herzen danken wir dir, Herr Jesus, dass du dich uns zugewandt hast in deiner Liebe. Danke, dass du deine Gemeinde baust, auch hier vor Ort und weltweit. Du möchtest uns gebrauchen als Licht und Salz, als Einzelne und als ganze Gemeinde, als Gemeinschaft. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist Einzug in unsere Herzen genommen hast und dass du uns leiten willst. Geh du auch mit uns in diese neue Woche und lass uns doch alle Zeit bereit sein, dich zu bezeugen, die beste Botschaft der Welt, die einzige, die Hoffnung wirklich bringt. Gelobt und gepriesen sei dein Name, Herr Jesus, dir die Ehre. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Bevor wir noch ein Abschlusslied singen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir zwei Ansagen anfangs hatten, was die einzelnen Ereignisse betrifft, die vorstehen. Da kann man sich gerne nochmal an Andreas oder an Larissa wenden, wenn man sich als Familie daran beteiligen will. Anschließend kann man gerne nebenan bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch kommen. Vielleicht gibt es ja heute mal kalten statt heißen Kaffee bei den Temperaturen, ich weiß es nicht. Man kann aber auch ganz gerne mit uns als Kreis oder mit uns als Ältesten ins Gespräch kommen. Auch dazu laden wir gerne ein. Dann geh, aber geh mit Jesus. Gottes Segen.